Deutschlandfunk, der Tag.
Anders als der ein oder andere denkt und schreibt und redet, wir arbeiten in dieser Koalition wirklich gut zusammen.
Das war der Bundeskanzler Friedrich Merz heute Vormittag. Mir fiel da spontan sein Amtsvorgänger ein.
Fritze Merz erzählt gern Tünkram.
Okay, das war jetzt gemein. Kann ja sein, dass es hinter verschlossenen Türen wirklich so ist, wie Friedrich Merz sagt. Kam aber nicht so rüber in der letzten Woche. Stichwort Nichtsenkung der Stromsteuer. Und dabei bleibt es erst einmal auch nach den Verhandlungen gestern Abend im Koalitionsausschuss zwischen Union und SPD. Ordnen wir gleich ein. Genau wie das hier. Die USA wollen der Ukraine bestimmte Waffen, die eigentlich schon zugesagt waren und für die Ukraine enorm wichtig sind, nicht mehr liefern. Welche Konsequenzen das hätte, auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 3. Juli 2025. Ich bin Philipp May. Hi.
Das war gestern ein Arbeitsausschuss, ernsthaft zielorientiert, auch offen, nach den ruckeligen letzten Tagen offen in der Aussprache.
CDU-Fraktionschef Jens Spahn heute Morgen einigermaßen eingenordet nach dem Koalitionsausschuss. Sie wollen es ja unbedingt anders machen als die Ampel, bloß kein öffentlicher Streit. Union und SPD. 2 Monate ist diese Koalition jetzt jung und es zeigt sich, das wird gar nicht mal so einfach. Vor allem weil, Aufweichung der Schuldenbremse hin oder her, anders als zu Merkel-Zeiten, das Geld knapp ist. Trotz Kritik von allen Seiten konnte sich Schwarz-Rot auch nach vielen Stunden Beratung nicht zu einer Senkung der Stromsteuer für alle durchringen. Matthias Miersch, SPD-Fraktionschef, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk dazu.
Wir haben uns entschieden, dass wir bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Netzentgelten senken und dass wir vor allen Dingen aber das produzierende Gewerbe, was gerade auch unter den hohen Energiepreisen leidet, dass wir das weiter entlasten, weil da geht es um den Erhalt von Arbeitsplätzen. Und das haben wir bestätigt. Wir haben aber gleichzeitig auch gesagt, dass wir, wenn die Spielräume da sind, diese Stromsteuer als prioritär ansehen.
Immerhin die gegenseitigen Schuldzuweisungen, die sind danach erst einmal ausgeblieben.
Wir wollen da wirklich konstruktiv mit den Sozialdemokraten zusammen regieren. Deswegen von mir auch keine Schuldzuweisung. Der Bundesfinanzminister ist nicht für alles verantwortlich, was den Haushalt betrifft. Der wird insgesamt vom Kabinett beschlossen.
Zumindest das sind neue Töne. Das war Steffen Bilger, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion bei den Kollegen heute von Phoenix. Also ordnen wir das Ganze ein mit unserem Mann der Zahlen im Hauptstadtstudio, Jörg Münchenberg. Hallo Jörg.
Hallo Philipp.
Ich fand es ja schon überraschend, dass sich Union und SPD nicht auf eine generelle Senkung der Stromsteuer einigen konnten im Koalitionsausschuss. Wie siehst du es?
Ja, das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, alle waren hier, oder die meisten Beobachter in Berlin waren doch ziemlich überrascht, dass das jetzt doch nichts wird, dass die Stromsteuer für alle gesenkt wird, weil, wie gesagt, im Koalitionsvertrag steht es ja eigentlich anders. Und man muss einfach sehen, das war jetzt so viel Aufregung, so viel Kritik in den letzten Tagen, ja auch aus den eigenen Reihen der Koalition, vor allen Dingen von Unionsseite her, dass man eigentlich schon den Eindruck hatte, dass man diese 5,4 Milliarden Euro, um die es ja letztlich geht, dass man die doch irgendwie zusammenkratzen kann. Aber 5 Stunden hat es gedauert gestern Abend und dann kam eben kein weißer Rauch, sondern man hat gesagt, das ist nach wie vor nicht zu finanzieren und das ist dann eben doch schon eine Überraschung. Mhm.
Kannst du vielleicht nochmal die Frontlinien beschreiben? Anfang letzter Woche hatten sich Merz und Klingbeil ja geeinigt, Stromsteuer erstmal nur für Industrie und Landwirtschaft runter. Und dann kam der Ärger, medial natürlich von der Opposition und von den Verbänden, aber eben auch, du hast es kurz erwähnt, aus den eigenen Reihen. Wer hat sich da alles wie hervorgetan?
Also wenn man es tatsächlich nochmal vielleicht kurz rekonstruiert, war es tatsächlich so, am vergangenen Sonntag gab es diese Einigung, so ist es zumindest aus Koalitionskreisen erzählt worden, zwischen dem Kanzler, also Friedrich Merz, und Lars Klingbeil, dem Finanzminister, dass man gesagt hat, wir können die Stromsteuer nicht eigentlich wie geplant für alle senken, sondern nur für die Wirtschaft und Land- und Forstwirtschaft. So, und dann gab es am Montag letzte Woche eine Runde der Staatssekretäre, also waren alle Staatssekretäre aus allen Ministerien zusammengeschaltet. Da wussten dann eigentlich auch alle Bescheid und alle haben das abgenickt. Und dann kam der Dienstag mit der Verabschiedung des Haushalts und dann ging es tatsächlich los. Und das waren eben wirklich prominente Unionspolitiker, die sich da zu Wort gemeldet haben. Zum Beispiel Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, oder auch Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der gesagt hat zum Beispiel, er sei gar nicht informiert gewesen.
Also die beiden Kanzler im Wartestand sozusagen.
sozusagen, genau. Aber auch zum Beispiel auch Jens Spahn, Fraktionsvorsitzende, aber auch Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär. Also das waren eben schon prominente Stimmen, wobei man wirklich auch sagen muss, es gab auch innerhalb der SPD, die waren aber viel leiser, auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, naja, ob das so eine gute Idee ist und machen wir uns dann nicht auch unglaubwürdig. Und wir hatten zum Beispiel gestern den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, der hat dann plötzlich auch gesagt, eigentlich müsste doch diese Absenkung der Stromsteuer für alle, die müsste doch drin sein.
Ja, nun stand ja auch, du hast es auch erwähnt, im Koalitionsvertrag eindeutig, wir werden die Stromsteuer für die Bürgerinnen und Bürger senken. Und nicht, das ist ja ein großer Unterschied in der Semantik, wir wollen. Inwieweit trägt das Argument jetzt der Koalitionäre, also jetzt nach dem Koalitionsausschuss, steht ja alles unter Finanzierungsvorbehalt, haben wir immer gesagt.
Also mein Eindruck ist, man hat im Augenblick so zwei Verteidigungslinien. Das eine ist, dass man jetzt sagt, natürlich wollen wir auch die Verbraucher, die Privathaushalte entlasten. Das ist noch nicht ganz vom Tisch. Da wird man mal gucken, was noch möglich ist. Und das andere zentrale Argument ist, dass man eben sagt, wir wollten vor allen Dingen erstmal die Wirtschaft entlasten. Diesen Schritt sind wir jetzt gegangen. Ja, genau. Und das dritte ist Finanzierungsvorbehalt. Ich glaube, das Problem nur, was die Koalition gemacht hat, auch mit diesem Koalitionsvertrag schon, dass man unglaublich viele Versprechen eingegangen ist, hat den Leuten sozusagen den Mund wässrig gemacht und hat aber gleichzeitig dann irgendwann hinterhergeschoben, naja, steht ja alles unter Finanzierungsvorbehalt. Und das haben natürlich viele nicht vergessen, aber dann doch nicht für so wichtig genommen. Und deswegen ist die Empörung jetzt einfach so groß. Also das ist schon auch ein Konstruktionsfehler, glaube ich, innerhalb des Koalitionsvertrages. Zumal, auch das ist ein Punkt, da sehr wenig drinsteht von Sparen. Also man hat sich auch zu wenig Gedanken gemacht, wie man eigentlich diese ganzen tollen Versprechen auch gegenfinanzieren kann.
Apropos Versprechen. Die Koalition hat ja maßgeblich auf Betreiben der CSU in den Koalitionsvertrag geschrieben, Ausweitung der Mütterrente, Senkung der Gastrosteuer, Subventionierung des Agrardiesels. Alles teure Wahlversprechen, alles für Teilgruppen der Gesellschaft, nicht für alle, so wie bei der Stromsteuer. Das kommt alles?
Ja, also das steht auch in dem Papier drin, das man dann gestern Abend auch veröffentlicht hat nach dem Koalitionsausschuss. Also zwei zentrale rentenpolitische Projekte. Einerseits die Erweiterung der Mütterrente, die kommt, das ist eine ganz zentrale CSU-Forderung gewesen. Da gab es ja im Vorfeld auch Überlegungen, naja, könnte man das zeitlich verschieben. Es gab dann aber auch nochmal sogar Einwände von der Deutschen Rentenversicherung, die gesagt hat, also wenn man das jetzt schon früher machen würde, 2027, dann kann das auch technisch nicht so ganz einfach werden in der Umsetzung. Da muss man sagen, da hat sich Markus Söder wohl gestern Abend schon einfach ziemlich gut durchsetzen können. Denn jetzt wird diese Mütterrente tatsächlich sogar schon zum 01.01.2027 eingeführt. Und man hat dann gleich noch den Passus dazu gesetzt, wenn es aus technischen Gründen etwas später werden sollte, dann wird das trotzdem dann rückwirkend, werden die Leute trotzdem kriegen ihr Geld. Und das ist schon ziemlich teuer. Da geht es um 4 Milliarden Euro pro Jahr.
Das wäre ja fast die Stromsteuer.
Das wäre fast die Stromsteuer, genau. Also insofern, das ist schon ein teures Versprechen, das aber jetzt umgesetzt wird. Und das zweite große rentenpolitische Versprechen, das die Koalition gemacht hat, das der SPD wiederum wichtig war, das ist die Sicherung des Rentenniveaus bei 48%. Auch das ist jetzt nochmal gestern festgeschrieben worden. Auch das, diese beiden Komponenten sollen jetzt schon im August vom Kabinett verabschiedet werden. Da will man also sozusagen eine Sicherheitslinie auch einziehen, dass das wirklich kommt. Und wie gesagt, beide Vorhaben sind sehr, sehr teuer. Auf der anderen Seite steht auch so im Koalitionsvertrag.
Mhm. Aber das ist genau das, was du gesagt hast. Also man hat schon gute Ideen gehabt, wie man Geld ausgibt und relativ wenig Ideen, wo man eventuell gerade jetzt bei der Rente, die ja sehr teuer ist, auch beispielsweise mal sparen könnte.
Ja, aber am Ende, das ist eben schon der Punkt, ist es eine Frage der Priorisierung. Und das hat auch Matthias Mirsch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, heute bei uns im Deutschlandfunk gesagt. Natürlich ist es eine Frage der Abwägung. Was ist uns wichtig? Was hat Priorität? Und da muss man sagen, sind die rentenpolitischen Vorstellungen, wiegen da schon schwerer als zum Beispiel alle jetzt von der Stromsteuer zu entlasten. Und ich glaube, was auch noch vielleicht ein Punkt ist, den sollte man nicht ganz unerwähnt lassen, dass auch viele vielleicht den Eindruck gehabt haben, naja, mit dem Sondervermögen 500 Milliarden, mit der Aufweichung der Schuldenbremse für die Bundeswehr, da ist jetzt ein Füllhorn, was sich über das Land ergießt. Geld spielt keine Rolle mehr. Und dann haben vielleicht auch viele vergessen einfach, dass der Haushalt schon auch stramm gezurrt ist, dass der Spielraum überschaubar ist, wenn man eben diese ganzen prioritären Projekte alle umsetzen will.
Ja, und das Sondervermögen ist natürlich ganz klar an Infrastruktur gekoppelt und die Aufweichung der Schuldenbremse, Stichwort Rüstung, eben auch logischerweise. Also diese alte Methode GroKo von Angela Merkel, einfach überall Geld draufschütten, wo es einen Konflikt gibt, die wird definitiv nicht mehr funktionieren, das kann man jetzt definitiv sagen, nach diesem ersten Koalitionsausschuss.
Genau, und da ist natürlich schon das Argument nochmal, was eben heute gerade jetzt ironischerweise plötzlich auch Jens Spahn, der ja vorher ein Kritiker war, jetzt sich plötzlich hingestellt hat und hat gesagt, doch, wir können jetzt nicht alles gleich umsetzen. Also Lars Klingbeil hat eben auch nochmal gesagt, wir haben diese Prioritäten, erstmal die Wirtschaft. Wir haben ja auch das ist noch ein Argument jetzt, dass man sagt, man entlastet ja auch die Bürger und auch die Wirtschaft natürlich. Das stimmt auch ein Stück weit natürlich, weil die Gasspeicherumlage übernimmt ja jetzt der Staat und auch die Netzentgelte werden ein Stück weit gesenkt. Aber wie gesagt, trotzdem haben viele den Eindruck, das Glas ist eben doch nur halb voll. Und das ist im Augenblick das Problem jetzt auch, vor dem die Koalition weiter stehen dürfte.
Und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat ja in dem besagten Interview heute bei uns auch nochmal darauf verwiesen, dass es eben erstmal wichtiger sei, durch die Senkung der Stromsteuer nur für die Industrie und Land- und Forstwirtschaft Arbeitsplätze zu sichern. Und dann hat er gleichzeitig noch, ein bisschen Medienschelte, würde ich jetzt mal sagen, betrieben. Hören wir mal rein.
Es wird ja auch so getan, als ob das Riesenbeträge sind. Ja, 60 Euro im Jahr sind ein Betrag, aber teilweise wird die Diskussion auch medial ja so geführt, als ob wir jetzt die Verbraucherinnen und Verbraucher im Regen stehen lassen. Und da werden Dinge hochgejatzt. Wenn man dann genau reinguckt, ist das nicht so. Damit müssen wir, glaube ich, als politische Verantwortliche leben, dass wir tatsächlich immer wieder auch Symbolthemen haben.
Also, das sei nur ein Symbolthema, die Senkung der Stromsteuer. Und das würde hochgejatzt, auch medial, sagt er. Hat er da einen Punkt?
Naja, also ich finde, die Koalition muss sich natürlich schon auch ein Stück weit an dem messen lassen, was sie halt nun mal einfach versprochen hat, auch wenn es immer das kleine Sternchen gab, Finanzierungsvorbehalt. Aber Fakt ist, das war nun mal eine zentrale Ankündigung. Und man kann das natürlich auch umdrehen, das Argument, und kann sagen, es geht hier um 5,4 Milliarden Euro, die irgendwie gefunden werden müssen. Und dazu war man gestern Abend nicht in der Lage. Und es ist ja auch interessant, wenn man jetzt sagt, vielleicht kommt das ja noch. Man hat sich zum Beispiel ja auch nicht darauf verständigt, weil das war ja auch im Vorfeld diskutiert worden, zu sagen, okay, dann einigen wir uns auf ein Stufenmodell, dass man trotzdem klar sagen kann, ab 26 geht es um da ein bisschen runter mit der Stromsteuer, 27 dann nochmal ein bisschen. Also selbst dazu wollte man sich jetzt nicht verpflichten. Also insofern kann man den Spieß schon ein bisschen umdrehen und kann auch sagen, ihr wart jetzt nicht in der Lage, 5,4 Milliarden Euro aufzutreiben, aber andere teure Projekte, gerade zum Beispiel die Senkung der Gastro, der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer, die auch konjunkturell ja wenig bringen wird, da war man überhaupt nicht bereit, den Leuten entgegenzukommen. Also ist schon eine Abwägung, also die Kritik muss sich halt die Koalition jetzt schon auch gefallen lassen.
Und zumal für die Klientel, die SPD ja vertreten will, für die ist 60 Euro haben oder nicht haben, ja jetzt auch gar nicht so wenig Geld, würde ich jetzt sagen.
Ja, aber ich glaube, also natürlich geht es auch um Summen, Entlastung, das ist schon wahr, das sagen ja auch zum Beispiel die Verbraucherschutzverbände, sagen, die Preise sind ja deutlich gestiegen in den letzten Jahren, insofern geht es hier auch schon um eine Entlastung. Aber natürlich geht es auch ein Stück weit schon auch eben um Versprechen, die man macht. Der Vorwurf des Wortbruchs steht ja auch im Raum. Und man sieht das ja jetzt schon im Augenblick, dass jetzt die Prognosen deutlich besser geworden sind, weil die Koalition ja auch schon einiges angeschoben hat. Das muss man fairerweise ja wirklich sagen. Aber jetzt diese Debatte, die könnte schon auch ein bisschen einen Schatten sozusagen auf das werfen, was man bislang ja doch jetzt losgetreten hat, wo man eben erste Projekte auch angeschoben hat. Also insofern ist auch diese psychologische Komponente, glaube ich, nicht ganz unwichtig.
So, jetzt war das der erste kontroverse Koalitionsausschuss nach knapp 2 Monaten Schwarz-Rot bei einem Thema, das ja eigentlich gar nicht kontrovers ist zwischen Union und SPD. Was sagt ihr das als politischem Beobachter für die Zukunft?
Also, dass die interne Kommunikation sicherlich verbesserungswürdig ist, das muss man wirklich sehen. Dass man auch nochmal, glaube ich, schon auch gesehen hat, das ist keine Liebesheirat, das ist ein Zweckbündnis. Und da ist immer noch die Gefahr, dass eben doch manche sozusagen aus der Koalitionsdisziplin ausbrechen wollen. Aber eines muss natürlich diese Koalition unbedingt vermeiden, dass jetzt schon sehr schnell wieder der Eindruck entstehen könnte, das ist sozusagen Ampel 2.0 reloaded. Also das war ja auch so eine Sorge, die jetzt in dieser ganzen Diskussion aufgeflammt ist. Also das ist sicherlich eine Gefahr. Da muss man wirklich mitarbeiten. Es ist ja gestern viel auch über das Atmosphärische gesprochen worden, über die interne Kommunikation. Also da darf sich jetzt die Koalition tatsächlich schwarz-rot in den nächsten Wochen, würde ich mal sagen, keine Wiederholung leisten.
Mhm. Vielleicht ist es ja auch so, dass Klingbeil und Merz jetzt sagen, so, wir haben jetzt was Kontroverses, was Unbequemes vor 2 Wochen beschlossen, weil die Finanzlage halt so ist, wie sie ist, und sind 2 Wochen mehr oder weniger gemeinsam durch den Sturm gegangen und wir sind jetzt auch gestanden. Das wäre jetzt die positive Lesart.
Das wäre die positive Lesart.
Also aus der Prägierungspressestelle. So würde genau, ich das jetzt frame.
Genau. Aber man darf nicht unterschätzen, es gibt ja auch noch viele Themen. Ich sage nur mal Reform, Bürgergeld und so. Da schlummert noch einiges an Konfliktpotenzial.
Und dann werden wir wieder miteinander sprechen, Jörg.
Gut, Philipp. Gerne. Bis dann.
Ciao. Jo,
tschüss.
Er ist und bleibt unberechenbar. Für Feind, aber vielmehr noch, und das ist das Problem, für Freund. Beziehungsweise man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer gerade Freund und wer Feind ist von Donald Trump. Was für Deutschland und die EU schlimm genug ist, das ist für die Ukraine existenziell. So wie diese Nachricht, die seit gestern in der Welt ist. Die USA stoppen bestimmte Waffenlieferungen an die Ukraine, die dem Land von Ex-Präsident Biden bereits versprochen waren. Aus Sorge vor zu geringen eigenen Beständen, um die Interessen Amerikas in den Vordergrund zu stellen, so die Erklärung aus dem Weißen Haus. Was bedeutet das für die Ukraine? Darüber sprechen wir jetzt. Peter Sawicki, unser Korrespondent für die Ukraine und Polen. Wir erreichen dich gerade in Warschau. Hallo Peter.
Grüß dich, Philipp.
Von allen schlechten Nachrichten, mit der die Ukraine umgehen musste während der letzten 3,5 Jahre, ist das jetzt eine besonders schlechte Nachricht?
Naja, wenn sich diese Entscheidung jetzt als nachhaltig erweisen sollte, wenn das wirklich bedeuten sollte, dass die USA dauerhaft auch die bisher zugesagten Waffenlieferungen, die unter Joe Biden noch auf den Weg gebracht wurden, wenn das jetzt wirklich dauerhaft gestrichen wird, eingeschränkt wird, dann wird das sicherlich eine besonders schlechte Nachricht sein. Man ist ja schlechte Nachrichten mit Blick auf US-Waffenhilfe ja auch schon gewohnt. Das gab es mehrmals schon. Übrigens immer war Donald Trump daran beteiligt, damals noch als Oppositionsführer, wenn man so möchte. Da hat er ja, wir erinnern uns, im Kongress entsprechend Einfluss ausgeübt, wo das Paket damals lange blockiert wurde. Und als Präsident ja auch Anfang des Jahres neben den Waffenlieferungen auch die Zusammenarbeit der Geheimdienste eingestellt. Das hatte noch deutlich mehr Einfluss aufs Kriegsgeschehen. Soweit ist es derzeit nicht, aber es ist sicherlich keine gute Nachricht.
Die Ukraine hat ja sogar den Geschäftsträger in der amerikanischen Botschaft einbestellt. Das ist ja eine diplomatische Eskalationsstufe sogar. Gab es das schon mal?
Ich würde vielleicht nicht sagen Eskalation, aber das sieht wie eine Zuspitzung aus, in der Tat, weil das unter Partnern nicht üblich ist, um es mal so zu formulieren, dass man auf diesem Wege über politische Themen und Differenzen spricht. Nach meiner Information ist das tatsächlich das erste Mal, dass es dazu gekommen ist, wobei die Ukraine sich da bemüht hat, das nicht als ja so ein Herbeizitieren zum Rapport bestellen darzustellen, dass es nicht so aussieht. Es wurde auch ein Foto veröffentlicht von der stellvertretenden Außenministerin, die diesen Geschäftsträger da getroffen hat im ukrainischen Außenministerium. Also das wurde so als eine formale Konsultation nach außen präsentiert.
Weil würde sich ja sonst sehr vom Vorgehen der Europäer unterscheiden, die ja mittlerweile alles unterlassen, was Donald Trump verärgern könnte.
In der Tat, wobei die Ukraine da schon auch zum Beispiel mit Blick auf die Gespräche, Verhandlungen über das Mineralabkommen mit den USA da durchaus selbstbewusst aufgetreten ist, um eigene Interessen zu vertreten, was einfach der Gesamtsituation in der Ukraine natürlich geschuldet ist. Aber in der Tat, man hat versucht dazuzulernen in den vergangenen Monaten und den Umgang mit Trump doch versucht etwas anzupassen, um es mal so zu formulieren.
Also die Argumentation der Ukraine ist so, also wenn ihr uns jetzt hier im Stich lasst, dann wackelt natürlich auch der Rohstoffdeal, weil möglicherweise gibt es da nichts mehr zu verteilen. Ganz salopp formuliert.
Ja, das könnte hinter den Kulissen vielleicht besprochen worden sein in der Form. Aber so in die Richtung gab es tatsächlich gestern Abend eine Äußerung von Volodymyr Zelensky in seiner täglichen oder besser gesagt abendlichen Videobotschaft. Da hat er ganz explizit zunächst einmal auffälligerweise den US-Firmen gedankt für ihr Engagement in der Ukraine, dafür, dass sie in der Ukraine investiert haben, dass sie dort Arbeitsplätze geschaffen haben. Und dann hat er relativ deutlich gesagt, also die Botschaft war klar, auch diese US-Firmen, die benötigen natürlich militärischen Schutz hier im Land, weil wir von Russland angegriffen werden, also wir die Ukraine. Und diese Investition kann man natürlich ohne zum Beispiel eine funktionierende Flugabwehr nicht absichern. Also eindeutige Botschaft in Richtung der US-Regierung, dass man zumindest eben die Unterstützung bei der Flugabwehr nicht einstellen solle, auch im eigenen Interesse.
Und trotzdem diese Ankündigung jetzt vom Pentagon, wie erklärt man sich das in der Ukraine?
Zunächst einmal ist es ja so, dass vielleicht mal kurz vorweg die Informationslage, die Sachlage scheint so ein bisschen uneindeutig zu sein. Es gibt ja jetzt in gewisser Weise widersprüchliche Aussagen aus Washington. Einerseits die Bestätigung aus dem Pentagon, dass eben bestimmte Waffensysteme, über die können wir gleich auch nochmal genauer sprechen, aber dass bestimmte Waffensysteme vorerst tatsächlich nicht geliefert werden, dass man da gewisse Dinge überprüfe. Aber das Außenministerium, das State Department hat dann wiederum erklärt, das bedeutet mitnichten, dass die gesamte Militärhilfe jetzt eingestellt sei. Und insofern, man hofft aus ukrainischer Sicht, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist. Es gibt durchaus dennoch besorgte Stimmen, ernüchterte Stimmen in der Ukraine. Ich habe zum Beispiel gesehen in einem Artikel einer Online-Zeitung, in der ein Kommandeur der ukrainischen Flugabwehr zu Wort kommt, der der Meinung ist, dass das ein politisches Druckmittel erneut sein soll, also politischer Druck auf die Ukraine, der erhöht werden soll, zu Lasten der Ukraine, zugunsten Russlands, damit die sogenannten, würde ich das jetzt mal formulieren, Friedensgespräche mit Russland vorangehen, aus US-Sicht. Und was man auch tatsächlich aufmerksam verfolgt in der Ukraine, ist ein Detail dieser jetzt, sagen wir mal, vorläufigen Entscheidung der eingeschränkten Waffenlieferungen der USA an die Ukraine, dass nämlich ein Mann namens Elbridge Colby dahinter die treibende Kraft sein soll. Das ist ein hochrangiger Beamter im Pentagon, ein Sicherheitsexperte, der schon unter Donald Trump während seiner ersten Amtszeit in der US-Regierung tätig gewesen ist, der sich massiv dafür einsetzt, seit vielen Jahren schon, dass sich die USA vor allem und vielleicht sogar ausschließlich außenpolitisch auf China konzentrieren, als strategischen Rivalen. Also der sozusagen Taiwan gegenüber der Ukraine priorisiert und der sich im Übrigen auch dafür einsetzt, dass die USA sich aus Europa so weit wie möglich zurückziehen. Das sollte also auch aus europäischer Sicht sozusagen hier die Alarmglocken schrillen lassen. Und er soll auch inmitten einer gewissen Desorganisation in der US-Regierung, weil es derzeit formal keine nationalen Sicherheitsberater gibt, da ist ja derzeit Marco Rubio, der Außenminister, interimsweise tätig. Diese Situation soll er in gewisser Weise genutzt haben, um seinen Einfluss da geltend zu machen.
Jetzt ist für morgen ein Telefonat zwischen Zelensky und Trump angekündigt. Wie interpretiert man das?
Ich glaube, das ist Ausdruck einer Hoffnung, eben dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und vielleicht auch Ausdruck dessen, dass Donald Trump selber sich noch nicht endgültig entschieden hat, nach wie vor, welchen Kurs er da wirklich fahren möchte. Es ist ja die ganze Zeit eigentlich in den vergangenen Wochen davon die Rede gewesen, dass die Ukraine zumindest eben darauf drängt, weiterhin eben Flugabwehrsysteme und die dazugehörige Munition zumindest von den USA kaufen zu können. Und am Rande des NATO-Gipfels hatte sich Donald Trump auch in diese Richtung geäußert, so konnte man ihn zumindest verstehen, dass das möglicherweise möglich gemacht werden könnte. Und naja, vermutlich ist das einfach Ausdruck dessen, dass Donald Trump in seiner Außenpolitik nicht nur, aber auch eben nach wie vor nicht einen ganz klaren oder klar erkennbaren Kurs fährt. Und die Ukraine tut einfach alles, um so weit wie möglich die USA als Partner, wenn man so will, an der eigenen Seite zu halten.
Gibt es auch Gegenpole zu dem von dir erwähnten Elbridge Colby, der für einen Rückzug aus Europa der USA plädiert und stattdessen zu einer absoluten Hinwendung Chinas. Gibt es eben auch andere Leute in der US-Administration, die dafür stehen, dass man weiterhin die Ukraine unterstützt, möglicherweise sogar noch robuster unterstützt? Gibt es da Kanäle?
Also es gibt auf verschiedenen Ebenen natürlich nach wie vor Politiker, die sich zuletzt auch, also auf Seiten der USA, die sich zuletzt auch stärker dann eben pro-ukrainisch auch geäußert hatten, die eigentlich auch seit langer Zeit die Ukraine unterstützen, sehr kritisch gegenüber Russland stehen. Das ist Lindsey Graham, der Senator, der eigentlich daran arbeitet, an einem Paket, an einem Sanktionspaket, Sekundärsanktionspaket gegen Russland, über das aber auch schon seit vielen Wochen diskutiert wird und von dem man nicht wirklich weiß, ob es ernsthaft auf den Weg gebracht werden wird. Graham ist immer wieder in der Ukraine gewesen, hat da natürlich auch Kontakte bis nach oben zum Präsidenten. Die Frage ist dann natürlich, welchen operativen Einfluss er auf das Handeln der US-Regierung hat. Es gibt Keith Kellogg, den Ukraine-Beauftragten der US-Regierung, der natürlich da auch enge Kontakte zur ukrainischen Staatsführung unterhält, der ausgesprochen eben pro-ukrainisch eingestellt ist, aber natürlich unter dem Vorbehalt, dass er am Ende dann doch ausführt, vermutlich, was sein Chef Donald Trump dann eben sozusagen dann an Entscheidungen fällt und er da auch vermutlich nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit auf Trump hat.
Okay, dann sprechen wir über die Waffensysteme. Also nehmen wir einfach mal an, die USA machen tatsächlich am Ende ernst, weil eben die entsprechenden Verfechter dieser Politik, die Elbridge Colbys, stärker das Gehör von Donald Trump finden. Was hieße das konkret für die Ukraine? Flugabwehrraketen würden knapp, beispielsweise.
Artilleriemunition, Panzerabwehrraketen eines bestimmten Typs, das sind auch Systeme und Munition, die jetzt offenbar auch vorerst nicht geliefert werden von Seiten der USA, die, was schon unter Joe Biden versprochen worden war, der Ukraine. Das ist, glaube ich, etwas, was die Ukraine noch am ehesten auffangen kann, mit Hilfe auch einerseits der europäischen Partner, andererseits auch mit Blick darauf, dass die Ukraine die eigene Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahren doch sehr stark auf Vordermann gebracht hat, wo man auch Artilleriemunition mittlerweile selber produziert und wo auch Drohnen in gewisser Weise Artillerie auch immer stärker ersetzen. Und da ist die Ukraine mittlerweile sehr gut aufgestellt, was die Drohnenproduktion und die Nutzung von Drohnen angeht. Flugabwehr ist tatsächlich ein ganz anderes Thema. Da muss man ganz klar sagen, dass die Ukraine vor allem qualitativ ganz stark nach wie vor von den USA abhängig ist. Patriot-Flugabwehrsysteme, die hochwertig sind, die das beste System sind, wenn man so will, um ballistische Raketen Russlands abzufangen, die sind schlicht und ergreifend nicht zu ersetzen in der Qualität bzw. die Munition dafür. Und es reicht ja im Prinzip jetzt schon nicht, das durchaus gute Flugabwehrsystem, was die Ukraine hat, um flächendeckend die Großstädte einerseits zu schützen und um andererseits auch andere Systeme der Flugabwehr dann eben für die Armee an den verschiedenen Stellen der Front zur Verfügung zu stellen. Und wenn da noch weitere Lücken entstehen sollte, wir haben zuletzt diese Serie schwerer Luftangriffe Russlands auf die Ukraine erlebt, das würde dann noch schwerwiegender werden mit potenziell noch mehr zivilen Opfern in den ukrainischen Städten. Das wäre die sehr wahrscheinliche bittere Perspektive.
Was kann Europa, was kann Deutschland tun, um mögliche amerikanische Ausfälle zu ersetzen?
Man arbeitet bereits hinter den Kulissen seit längerer Zeit daran, auf dem Weltmarkt Flugabwehrsysteme und die entsprechende Munition dazu zu akquirieren, der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das ist etwas, was durchaus hilft, aber reicht eben in der Qualität und auch in der Quantität nicht aus, um die Städte so zu schützen, wie das nötig wäre beispielsweise. Es ist auch so, dass man so gut es geht versucht, da bei bestimmten Systemen die Produktion zu erhöhen und die entsprechende Munition dazu zur Verfügung zu stellen, aber das braucht natürlich Zeit. Und diese Zeit hat die Ukraine ja an für sich nicht. Insofern setzt man nach wie vor darauf und hofft bis zum Schluss, dass die USA in irgendeiner Form, sei es eben durch Verkäufe oder zumindest durch die Freigabe von Systemen aus Drittstaaten, also Patriot-Systemen, dass dadurch Abhilfe geschaffen werden kann.
Wenn du sagst Zeit, ab wann würde sich das dann bemerkbar machen? Ab wann wäre nichts mehr da?
Das kann man, glaube ich, nicht seriös vorhersagen, weil die Ukraine natürlich nicht mitteilt und das auch nicht wirklich in Erfahrung zu bringen ist, wie viele Systeme vorhanden sind, wie viel Munition tatsächlich noch zur Verfügung steht und was für Quellen es gibt, wo man dann notfalls dann Ersatz akquirieren könnte. Aber schwer zu sagen wirklich, wie lange das dauern würde. Ich glaube, so weit würde es vermutlich nicht kommen, dass die Ukraine dann komplett ungeschützt wäre. Aber man sieht eben jetzt schon, dass es Lücken gibt, in die Russland hineinstößt mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen. 400, 500 Flugkörper, die teilweise auf einmal innerhalb einer Nacht auf das Land losgeschickt werden. Teilweise direkt mittlerweile, selbst in Kiew, das bisher gut geschützt worden ist, in Wohnhäuser einschlagen. Schrittweise vermutlich würde sich die Situation verschlechtern, wenn eben diese US-Systeme dann nicht mehr zur Verfügung stünden.
Peter, danke dir.
Danke dir.
Und während noch nicht offiziell bestätigt ist, dass es morgen ein Telefonat zwischen Trump und Zelensky geben wird, kam kurz vor Redaktionsschluss dieser Folge eine andere Bestätigung, und zwar aus Moskau und Washington. Donald Trump und Wladimir Putin werden am Abend telefonieren. Das ist die Welt, in der wir uns gerade befinden. Und das war's von mir heute, beziehungsweise von uns, denn die Redakteurin dieser Folge war Justina Bronska. Ich bin Philipp May. Wenn Sie uns noch was dalassen wollen, dann freuen wir uns. dertag@deutschlandfunk.de, das ist die Adresse der Wahl. Danke Ihnen fürs bis zum Ende hören und bis morgen. Tschüss.